Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin.
Ich freue mich, heute wieder in Berlin zu sein. Viele liebe Grüße von meiner Frau, von Pastorin Gabi. Wir waren jetzt 2 Wochen unterwegs. Wir hatten einmal ein Leaders Retreat, da waren ja einige von euch auch mit gewesen. Aus Berlin, in Flensburg war das gewesen, wenn du mich fragst, gut, dass ihr fragt. Flensungen, genau, Flensungen. Aber was habe ich gesagt? Flensburg. Ja, da war es nicht, nee. Es war in Mücke irgendwo in der Mitte. Ich glaube, die Berliner haben 5 Stunden gebraucht und die Züricher haben auch 5 Stunden gebraucht, deswegen war es fair. Fair, das war sozusagen in der Mitte, kann man nicht anders sagen. Und dann waren wir noch gewesen in Rom waren wir dann gewesen, bei einer Konferenz mit den ganzen europäischen Equippers unterwegs und irgendwo zwischen Rom und dann waren wir auf einer Leadership-Konferenz mit der K21, kennt ihr den Tim Sukowski, das ist so ein großer Mann, gut aussehend, kann gut predigen, aus Hannover, da kommen auch gute Sachen her, da waren wir gewesen und irgendwie da habe ich mir eine Erkältung zu, deswegen es tut mir leid, wenn ich ein bisschen so ab, kennst du das, wenn du ein bisschen erkältet bist, bist du ein bisschen abgekoppelt? So, dass du nicht so ganz dich mitbekommst. Ist es in Ordnung so? Ich sehe euch nicht so gut, also höre ich nicht mehr so gut, deswegen müsst ihr lauter sein. Ich erkläre euch gerade, dass ich krank bin und ich brauche eure Hilfe ein kleines bisschen. Rainer, ich hab's gehört. Das wäre jetzt gar nicht notwendig gewesen. Okay, lass uns loslegen. Heute Abend möchte ich gerne sprechen über ein Thema: Ausstrecken nach Freiheit. Und dieses Thema Freiheit ist mir aufs Herz gekommen, weil ich viel über das Thema Erweckung nachdenke. Und ich Gott glaube, dass er Erweckung schenken möchte in unserem Land, einmal mehr. Und ich weiß, dass es für den einen oder anderen so eine Sache ist, das zu glauben, weil wir sind ja manchmal so ungeduldig und sagen, wenn es nicht so gleich passiert, nach 25 Jahren, dann sind wir so ein bisschen nach dem Motto, das wird nichts mehr. Aber ich glaube, dass Gott es tun will, einmal mehr, und ich habe... Meine Frage ist, was will Gott in der Zwischenzeit tun? Und man könnte ja gerade, wenn man in Berlin ist, denken, da gibt es viel zu tun, wenn du dir die politischen Dinge anschaust, was da alles passiert und was alles nicht passiert. Und die einen sagen so und die anderen sagen so. Und was sagen wir überhaupt? Und ich glaube, dass die Gemeinde von Jesus viel zu sagen hat über viele Dinge, auch über Politik. Aber vor allen Dingen glaube ich, dass vieles beginnt bei Freiheit. Und das ist erstaunlich, denn als mich dann Gott auf dieses Thema aufmerksam gemacht hat, ich würde ganz gerne darüber einige Male predigen und einmal jetzt in dieser Predigtserie ausstrecken über Freiheit, da hat mir Gott etwas gezeigt über Freiheit und das würde ich ganz gerne mit euch teilen. Und ich hoffe, dass ihr das genießt, weil das Wort Gottes ist etwas, woran wir unsere Lust haben sollen. So sagt es Psalm 1. Und das ist eine gute Sache. Das heißt, es ist wie eine gute Speise manchmal. Du sagst dir, letztens war ich im Restaurant, bei einem israelischen Restaurant in Berlin und ich dachte, das ist so abgefahren, das Essen hier. Wow. Und ich bin nach Hause, bin immer noch begeistert, 2 Wochen später. Und das ist genau das, was das Wort Gottes in uns tun soll. Eine Begeisterung. Manchmal ist es auch bei mir so, wenn ich in eine gute Achterbahn gefahren bin. Eine richtig gute Achterbahn. Dann gehe ich nach Hause und sage so, das war eine tolle Achterbahn. Gabi, wir müssen diese Achterbahn nochmal fahren. Und früher, das ist schon ein bisschen länger her, dann war ich manchmal in Filmen drin gewesen und ich dachte, wow, war das ein Film, den muss ich mir nochmal angucken. Das kommt heute sehr, sehr selten vor. Aber das gab's, wo du richtig denkst, aber beim Wort Gottes kommt das öfter mal vor und ich denke so, wow, wie cool ist das? Und ich hoffe, du gehst nach Hause und denkst dir so, wow, da steht was drin im Wort Gottes, das muss ich unbedingt selber auch nochmal genießen nach dieser Predigt. Wäre das gut? Also heute Freiheit, ausstrecken nach Freiheit. Und wisst ihr, Freiheit hatte mal zumindest einige lange Zeit ein gutes Image. Es gibt Filme, Zeugen davon, dass es so ist. Zum Beispiel ein Film aus den 90ern, Braveheart oder Django Unchained, das ist 2012. Oder Matrix, wieder 90er Jahre. Good Will Hunting, 2000er, Anfang 2000er vielleicht. Lincoln, 12 Years of a Slave, Selma, Truman Show auch, ein Klassiker. Gladiator, Schindlers Liste, alles Filme, die über Freiheit, das Hauptthema ist Freiheit. Und mir ist es ehrlich gesagt gar nicht so leicht gefallen, Filme zu finden in den letzten 10 Jahren, über dieses Thema. Wenn man mal absieht von der Marvel-Serie, wenn man unterstellt, dass es da um Freiheit geht, das weiß ich nicht so genau, das weißt du vielleicht besser, da du ein Marvel-Experte bist. Aber es gibt viele, war mal Kurs um Kurs, und es wird auch oft kritisiert in diesen Tagen, das Thema Freiheit. Das hört man hin und wieder mal, dass man da Einschränkungen hört und sagt, was wollt ihr alle mit diesem Thema? Also die einen schwören auf Freiheit und sagen, that's it, und die anderen sind eher skeptisch. Und wisst ihr, ich muss Folgendes sagen, es gibt natürlich einen berechtigten Einwurf beim Thema Freiheit und möchte ich ganz am Anfang gleich bringen, weil du denkst vielleicht, ja, aber Freiheit sollte nicht grenzenlos sein. Das kann ja nicht angehen. Und ja, da will ich sagen, Amen dazu. Und das ist auch nicht, was ich heute euch erzählen möchte über grenzenlose Freiheit oder absolute Freiheit. Das ist nicht das Freiheitsverständnis von der Bibel, also die Abwesenheit jeglicher Beschränkungen und Einschränkungen, grenzenlose Dinge, sondern eine Freiheit, die Grenzen hat, weil eine Freiheit, die keine Grenzen hat, ist, führt in die Sinnlosigkeit, weil alles gleich ist. Nichts hat einen Wert, nichts ist weniger, nichts ist größer als das andere. Deswegen müssen wir wissen, Freiheit ohne Grenzen führt in absolute Sinnlosigkeit. Können wir uns damit schon mal irgendwie anfreunden? Also, dass wir das schon mal wissen. Freiheit ist aber, und das muss ich auch sagen, seid ihr noch da? Manche schauen mich an und sagen, wie kannst du so ein Thema predigen? Wie kannst du über Freiheit sprechen? Wirklich, ist ein gutes Thema. Steht in der Bibel. Ihr werdet gleich sehen. Freiheit ist kein Selbstläufer, was sich so einfach so ergibt, so nach dem Motto, das Ergebnis, nachdem wir alle zusammengekommen sind, ist Freiheit. Nein, so ist Freiheit nicht. Um Freiheit muss man sich kümmern. Freiheit muss man anschauen. Freiheit ist vielleicht einer der wichtigsten Faktoren in dem, was unsere Lebensatmosphäre ausmacht. Vielleicht ist es quasi der Sauerstoff der Luft, der Sauerstoff, der Lebensmix, den wir brauchen, damit wir ein Leben haben, was mehr ist als Überleben. Das könnte ich mir gut vorstellen. Nicht wenige würden vielleicht sogar sagen, dass Freiheit eines der tiefsten Bedürfnisse ist eines Menschen. Das kann man durchaus sagen. Aber stimmt das wirklich? Brauchen alle echt Freiheit? Oder gerade bei uns Deutschen ist es nicht vielleicht so, Deutsche sind anders, alle anderen vielleicht, aber Deutsche brauchen vielleicht mehr Sicherheit? Könnte man ja sagen, dass wir das irgendwie mehr brauchen, wenn man manchmal so, hätte man den Eindruck, dann kann man sagen, oh, vielleicht ist das irgendwie in unserem Land anders geworden. Oder so. Aber es wird auf jeden Fall breit und dauerhaft diskutiert, dieses Thema. Das muss man lassen. Überall kommt es vor, ist ein Hauptthema, beschäftigt sich mit den großen Zusammenhängen. Und da fragst du dich vielleicht, hat es irgendwas mit mir zu tun? Was hat das eigentlich mit mir zu tun? Lass mich doch mit diesen Themen in Ruhe. Aber bei uns in den Kreisen sagt man vielleicht, heute hatten wir große Freiheit im Geist oder Freiheit im Lobpreis oder solche Sachen. So benutzen wir das Wort Freiheit hin und wieder mal. Und wir denken so, das hat gar nichts mit uns zu tun. Aber ich möchte dich ermutigen, weiterzuschauen. Und so bin ich drauf gekommen. Und da habe ich doch mal reingeguckt in das Wort Gottes. Weil jedes große Thema, was das Leben ausmacht, wird im Wort Gottes lang und breit besprochen und tief besprochen, früh besprochen und sehr intentionell besprochen. Und ihr müsst euch Folgendes vorstellen, das gesamte Buch Exodus ist ein einziges Buch über Freiheit. Es ist ein einziges Buch über Freiheit. Hier wird beschrieben, wie Gott ein Volk formt und die Methode, wie er es macht, ist Freiheit. Da beginnt die Identität eines Volkes mit Freiheit. Ist es nicht interessant, sich das anzuschauen? Du fängst vorne an und die erste Frage ist, wie entsteht Freiheit? Wo kommt Freiheit eigentlich her? Und dann wird besprochen, dass da eine Freiheit, dass es viele verschiedene Facetten hat. Freiheit von Angst, Freiheit von Zwängen, Freiheit von und so weiter. Es gibt viele, viele Level von Freiheit, die ein Mensch braucht, damit er wirklich frei ist. Freiheit auch hat mit Identität zu tun. Erinnert euch, Mose in der Wüste, der brennende Busch. Wer bist denn du? Wer bin ich eigentlich? Nee, es ist nicht so wichtig, wer ich bin. Es ist wichtig, wer Gott ist. Weil da drin steckt alle Freiheit. Dann der große Kampf gegen die Freiheit und dem Unterdrücker, nämlich dem Pharao. Der versucht, das Volk weiterhin in Sklaverei zu behalten. Aber es folgt ein Kampf und eine Geschichte, ein Kampf Gottes, der sich dagegen aufrichtet und sagt, nein, mein Volk muss frei sein. Was für eine Geschichte. Und dann kommen sie in die Wüste, um vorbereitet zu werden, weil die Identität der Sklaverei steckt noch in dem Volk. Sie brauchen eine ganze Wüstenwanderung, um das zu verändern. Dann kommt Gott und sagt, ich gebe euch meine Gebote. Wofür? Jede Freiheit hat Grenzen. Es braucht nicht die 10 Verbote, wir denken ja immer, es sind Verbote, aber es sind ja Gebote. Und die setzen einen Rahmen für diese Freiheit. Und dann das eigentliche Ziel in dieser Wüste ist was? Ist die Anbetung. Und Anbetung braucht Freiheit. So sehen wir dieses ganze Buch, ein einziges Buch, ein Kompendium der Freiheit. Ist es nicht großartig? Da kannst du doch gar nicht sagen, das ist nicht wichtig. Da kannst du ja gar nicht sagen, oh, lass uns über was anderes sprechen. Sondern wir müssen uns das Thema anschauen, damit wir begreifen, wie wichtig es ist, auch auf Gottes Herzen. Ist es gut? Kommt ihr mit der Einleitung klar? Gut. Und wenn du weißt, verstehst du, im Exodus geht es um diesen ganz großen Level. Es geht um diesen Level, hey, da ist ein Volk, was entsteht. Es ist noch kein Volk, aber es ist gerufen von Gott. Die Identität wird hineingesprochen von Gott. Und alles beginnt mit Freiheit. Und weil es auf dem Volk beginnt, hat es auch mit dir zu tun. Jeder Level von Freiheit ist wichtig für deine persönliche Freiheit. Deswegen unterschätze nicht, wie wichtig es ist, welche Freiheit auf welchem Level stattfindet und welche nicht stattfindet. Ist das gut? Und jetzt schauen wir uns einen Vers an aus dem Neuen Testament. Wir machen das ganz klassisch heute. Einen aus dem Neuen Testament. Ich könnte euch Hunderte aus dem Neuen Testament vorlesen, weil Freiheit ist ein Riesenthema im Neuen Testament. Aber ich lese euch einen vor. Ich finde, das ist der Hammer. Und dann lese ich euch quasi das erste Kapitel vor von Exodus. Wir starten ganz vorne und gucken uns das erste Kapitel an und gucken uns nur 2 Fragestellungen an heute. Und ich hoffe, dass sie sich so sehr inspirieren, dass du sagst, oh, Freiheit, dass es etwas ist. Mein Gebet ist, dass es in dein Herz hineingeschrieben wird, dass der Heilige Geist es hineinschreibt in dich, dass es dich nicht loslässt, dass es dich bewegt, dass es etwas mit dir macht, mit deiner persönlichen Freiheit, aber vielleicht auch mit der Freiheit darüber hinaus. Was ist mit der Freiheit von unserem Land? Was ist mit der Freiheit deiner Familie? Was ist mit der Freiheit von Berlin? Was ist mit der Freiheit? Dass du siehst, oh, Gott hat etwas vorzutun mit diesem Thema. Let's start. Johannes 3, 36, da spricht Jesus, wenn nun der Sohn euch frei macht, werdet ihr wirklich frei sein. Wenn nun der Sohn euch frei macht, das ist sein Job, das ist, was er tun will, sein allererstes Ding, was er tut mit uns, er will uns frei machen. Also erstmal, halten wir das fest, das ist der Job von unserem Herrn. Er will uns frei machen. Und jetzt lesen wir aus Exodus Kapitel 1, ab Vers 6. Ich habe es ein bisschen gekürzt, die ersten 5 Verse, weil ich predige eh schon lang und ich habe gedacht, ach, lassen wir die ersten 5 weg, weil... Okay. Glaubt mir, da stehen wichtige Sachen drin, aber sie sind jetzt nicht so wichtig für das Thema, okay? Schließlich waren Josef und seine Brüder gestorben und niemand aus ihrer Generation lebte mehr. Doch ihre Nachkommen hatten viele Kinder, sie vermehrten sich und wurden so zahlreich, dass sie schon bald das ganze Land bevölkerten. Da kam ein neuer König in Ägypten an die Macht, der nichts von Josef wusste. Er sagte zu seinem Volk, diese Israeliten sind uns zu zahlreich und zu mächtig geworden. Wir müssen uns etwas einfallen lassen, damit dieses Volk nicht noch größer wird. Sonst könnten sie sich im Kriegsfall mit unseren Feinden verbünden, gegen uns kämpfen und dann aus dem Land fortziehen. Deshalb setzten die Ägypter Aufseher über die Israeliten ein, um sie mit schwerer Arbeit zu unterdrücken. Die Israeliten mussten für den Pharao, den König von Ägypten, die Vorratsstädte Pithom und Ramses bauen. Doch je mehr die Ägypter sie unterdrückten, desto zahlreicher wurden die Israeliten. Da bekamen die Ägypter Angst vor ihnen. Sie zwangen die Israeliten mit Gewalt zur Fronarbeit und machten ihnen durch die harte Arbeit das Leben schwer. Die Israeliten mussten aus Lehm Ziegel herstellen und auf den Feldern arbeiten. Der König von Ägypten erteilte den hebräischen Hebammen Schifra und Pua folgenden Befehl. Wenn ihr den hebräischen Frauen bei der Geburt Hilfe leistet und ein Junge geboren wird, dann tötet ihn. Ist es jedoch ein Mädchen, dann lasst es am Leben. Aber weil die Hebammen Ehrfurcht vor Gott hatten, gehorchten sie dem König von Ägypten nicht und ließen die Jungen am Leben. Da rief der König von Ägypten die Hebammen zu sich. Warum tötet ihr die Jungen nicht? Wollte er wissen. Herr, antworteten sie ihm, die hebräischen Frauen sind kräftiger als die ägyptischen Frauen. Noch bevor eine Hebamme zu ihnen kommt, haben sie ihr Baby bereits geboren. Gott segnete die Hebammen und das Volk der Israeliten wurde sehr groß und mächtig. Weil die Hebammen Ehrfurcht vor Gott hatten, schenkte er ihnen viele Kinder. Schließlich befahl der Pharao seinem ganzen Volk, werft alle neugeborenen hebräischen Jungen in den Nil, aber verschont die Mädchen. Lass uns kurz beten. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns darin zeigst, was dein Herz ist für uns. Dass du uns zeigst, was deine Pläne sind, was deine Gedanken sind. Und danke, dass dein Wort etwas mit unserem Herzen zu tun vermag, was kein anderes Wort tun kann, nämlich uns zu verändern. Und darum beten wir heute in deinem Namen, Jesus. Amen. Ich weiß, ich brauche ein bisschen Hilfe. Der Sound ist durch die Umstellung ein bisschen anders geworden. Ich höre mehr die Leute, als ich mich selbst höre. Das hat zwar den Vorteil, dass ich die Leute höre, aber da ich ein bisschen krank bin, ich brauche ein bisschen, weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin ein bisschen abgelenkt, würde ich sagen. Mal gucken. Okay, lass uns einfach starten. Ich habe eigentlich drei Fragen, aber zwei ergeben sich aus dem Text. Dennoch möchte ich eine Frage noch voranstellen. Drei Fragen, warum jeder Mensch Freiheit braucht, das stelle ich mir voraus. Einfach, um euch noch einmal zu überzeugen, um euch noch einmal zu zeigen, wie wichtig es ist. Es könnte sein, dass hier Leute sind. Als ich darüber gesprochen habe in Mainz, musste ich erstmal einige Leute überzeugen darüber. Ich weiß, das muss ich vielleicht in Ostberlin nicht, aber um sicher zu gehen, mache ich es mal. Warum brauchen wir überhaupt Freiheit? Dann die zweite Frage, und das finden wir hier im Text, wie Freiheit verloren geht. Ist interessant, wie geht Freiheit verloren, das finden wir hier, und wo Freiheit wiederum beginnt. Das alles können wir lesen in diesem ersten Kapitel und wir können es aus der Schrift heraus studieren und lernen für uns. Und das finde ich so großartig, das zu tun. Erste Frage, warum jeder Mensch Freiheit braucht, das ist ein Grundbedürfnis, könnte man einfach sagen. Freiheit ist das, was wir brauchen, damit wir überhaupt Wahlmöglichkeiten im Alltag haben, damit wir echte Handlungsfreiheit besitzen. Es ist die Voraussetzung von Würde. Würde als Person funktioniert nur in der Voraussetzung, dass wir die Wahl haben. Haben wir keine Wahl, werden wir zu einem Objekt und sind nicht mehr in der Lage, unsere Würde aufrechtzuerhalten. Sinn- und Gewissensfreiheit nach unserer Überzeugung leben zu können, bedingt Freiheit als Voraussetzung. Wir brauchen Freiheit als Mensch, als würdige Menschen. Ich würde Folgendes sagen, einige Menschen bevorzugen nicht Unfreiheit, sondern sie brauchen Sicherheit als Rahmen. Das ist, was sie häufig sagen. Sie würden das vielleicht nicht so formulieren, aber einige Leute lieben das doch sehr. Stabilität, Vorhersagbarkeit, wie Dinge sein könnten, Schutz, Zugehörigkeit, Ordnung, geringes Risiko. Wer ist von uns schon, wenn er investiert, darauf auszusagen, maximales Risiko, ich will mein ganzes Geld verlieren, zu 90%. So nach dem Motto, irgendwie schwarz oder rot. Das ist niemand von uns, würde sagen, da würden wir ernsthaft unser Geld anlegen. Das ist mehr etwas für Spieler. Also Sicherheit spielt in unserem Leben eine große Rolle. Das Problem ist häufig, dass es zum Tauschgeschäft wird. Je unsicherer das Umfeld ist, in dem wir uns aufhalten, ob das finanziell ist oder ob das politisch wird, sozial wird, wir leben in unsicheren Zeiten, desto höher wird Sicherheit geschätzt und teilweise auch eingetauscht. Und da merken wir natürlich ein bisschen, okay, so funktioniert das. Und es gibt auch viele Menschen, die wollen nicht wählen unter so vielen Optionen. Ich zum Beispiel mag es sehr gerne, wenn die Speisekarte sehr kurz ist. Drei Sachen draufstehen und ich habe die Wahl. Aber ich hätte gerne die Wahl unter diesen drei Sachen. Und viele Leute mögen es zu wählen. Sie hätten gerne Freiheit, sie wären gerne frei von Chaos. Wer ist nicht gerne frei von Chaos? Freiheit von Druck, Freiheit von Überforderung. Aber Freiheit zu einem guten, geordneten Leben. Zu Verlässlichkeit, zu Verantwortung. Also man könnte Folgendes sagen, Sicherheit kann sich auch wie Freiheit anfühlen, wenn sie schützt, statt zu kontrollieren, dann hat Sicherheit etwas in unserem Leben zu tun. Gute Sicherheit, man könnte Folgendes sagen, gute Sicherheit macht Freiheit möglich. Sie ist wie ein Rahmen, der Freiheit beschützt. Schutz, klare Regeln, Vertrauen. Und dann gibt es auch noch die andere Seite. Es gibt, ich würde sagen, die schlechte Sicherheit, und die ersetzt die Freiheit. Statt Freiheit kommt Kontrolle, es kommt eine Politik der Angst, die sich einmischt in unser Leben. Ich habe mal 10 Gründe mitgebracht, warum wir persönliche Freiheit brauchen. 10 Gründe, ganz kurz. Und ich hoffe, danach sagst du, okay, Pastor, ich bin überzeugt. I go mit dem Team Freiheit. Das wäre zumindest mein Gebet, dass du am Ende sagst, okay. Die Grundvoraussetzung, und das ist sicherlich etwas, was du schon oft gehört hast, ich möchte es aber trotzdem nochmal sagen, für Liebe ist Freiheit. Liebe ist völlig ausgeschlossen, wenn du nicht die Freiheit hast zu lieben. Das findest du, das ist so rudimentär in der Schrift angelegt. Gott hat ein Gebot und Jesus bringt das auf den Punkt. Er sagt, was will Gott von uns? Gott will von uns, dass wir ihn lieben. Das ist, was er von uns will. Und gleichzeitig ist Liebe nur möglich unter der Voraussetzung von Freiheit, so dass wir es ablehnen können, wenn wir es nicht wollen. Es braucht also Liebe, um lieben zu können. Das höchste, das wichtigste Wert, wenn wir von irgendwas sprechen, ist mit Sicherheit Liebe, aber Liebe bedingt Freiheit als Grundvoraussetzung. Deswegen ist Freiheit so wichtig, so fundamental. Oder Verantwortung zu übernehmen. Du kannst nur Verantwortung übernehmen, wenn du die Wahlmöglichkeit hast, was du denn wählen kannst, worüber denn du Verantwortung hast. Kreativität stirbt unter Kontrolle. Du kannst nicht kreativ sein, wenn du nicht die Möglichkeiten hast, das zu tun. Würde, habe ich schon drüber gesprochen. Wachstum braucht Risiko. Ohne Risiko gibt es kein Wachstum. Echte Beziehungen sind gewählt, nicht bestimmt. Sinn kann nicht verordnet werden. Menschen brauchen Freiheit, um ihren eigenen Weg zu finden. Psychische Gesundheit braucht Freiheit. Glaube braucht Freiheit. Auch das ist eine Grundvoraussetzung. Wir würden ja sagen, Gott sucht bei uns den Glauben, aber Glaube braucht Freiheit. Gerechtigkeit, selbst Gerechtigkeit ist die Grundvoraussetzung dafür, ist, dass jemand gerecht sein kann, braucht Freiheit. Also ich hoffe, wir können einen Haken dahinter schließen und können sagen, ja, das ist ein wichtiges Thema. Das ist etwas, was wir brauchen, und zwar deine persönliche Freiheit. Du brauchst ein gewisses Maß an Freiheit. Und was wir uns heute Morgen hier in diesem Text anschauen wollen, und das ist das Erstaunliche, und als ich das gelesen habe, als ich das studiert habe, habe ich gedacht, wow, was uns Gott hier zeigt, ist phänomenal. Es ist nicht einfach so eine gefällige Geschichte nach dem Motto, ich erzähle mal hier so ein bisschen bla bla, ja, da ist so Genesis, da ist irgendwann Jakob gekommen mit seiner großen Familie und seine 12 Söhne, und die sind dann da irgendwie, haben die sich angesiedelt, und dann waren sie eines Tages voll groß. So, nur damit ihr das wisst, sondern was hier steht, ist phänomenal. Was wir hier beobachten können über Freiheit und was es bedeutet, diese Freiheit zu verlieren, wird uns hier vor Augen gemalt und vor Augen gestellt. Das Interessante ist, als ich diesen Abschnitt studiert habe, da liest man ja so einige Kommentare. Zumindest ist das, was ich tue. Ich versuche mich gut zu informieren. Was denken andere über das, was hier steht? Was haben andere schon darüber geschrieben? Was glauben die, was das hier ist? Und viele Kommentare sprechen hier, ja, das ist ein Abschnitt sozusagen, da geht es um Leistungsdruck, da geht es um Ausbeutung, da ist eine Unfreiheit, da ist eine Objektifizierung, der Mensch wird zum Mittel der Produktion. Ich habe so gedacht, oh, da hat jemand Marx gelesen und so, okay, Arbeitszwang und Druck und so weiter, und ich dachte, oh ja, okay, das kann man lesen, aber Moment, dieser Vers kommt erst relativ spät, davor wird noch einiges erklärt, und ich dachte so, okay, aber wie ist es dazu gekommen? Das ist zu kurz gedacht, weil alles vorher wird relativ ausführlich beschrieben. Und was ich jetzt tun will mit dir, ich hoffe, dass du es heute Abend nehmen kannst, weil es ja schon so frühabendlich spät ist. Ich hoffe, dass du es nehmen kannst. Ich gehe mit euch ein paar Verse durch, ab Vers 7. Und ich hoffe, du kannst erkennen, genau diese Frage, die sich daran entfaltet, oder die Antwort, die sich entfaltet an der Frage, wie diese Freiheit verloren geht. Da wird berichtet von Josef, der gekommen ist, der Josef, der da war und der diese großartigen Dinge getan hat in der Vergangenheit. Es ist schon einige Jahrhunderte her. Da heißt es dann in Vers 7 dann, doch ihre Nachkommen hatten viele Kinder, über die Israeliten wird gesprochen, sie vermehrten sich und wurden so zahlreich. Und es ist interessant, also hier wird die Geschichte noch einmal aufgegriffen. Josef war da mit seiner ganzen Familie und Josef war ein Riesensegen für das Volk der Ägypter. Er hat verhindert, dass das Volk untergeht, dass es verhungert, dass es überhaupt noch existiert. Das haben sie Josef zu verdanken und dem ganzen Volk Israel. Das ist die Story. Das heißt, hier geht es los, wenn wir uns also mit der Frage beschäftigen, wie geht Freiheit verloren? Dann müssen wir zunächst einmal sehen, Israel tut nichts Falsches. Sie sind fruchtbar, sie tun das, was Gott sagt. Fruchtbar, seid fruchtbar und mehret euch. Und genau das tun sie. Sie wachsen und gedeihen. Sie tun genau das, was Gott gesagt hat, was sie tun sollen. Und es ist interessant, weil die Unfreiheit, die Sklaverei beginnt hier nicht mit Schuld oder Schwäche, sondern sie beginnt mit Segen. Sie beginnt mit Segen. Nicht mit Schuld oder Schwäche. Gott segnet das Volk. Das ist das Erste, was wir hier lesen können. Es heißt, sie sind in dem Land in Ägypten und Gott segnet sie. Sie sagen, yes, come on, noch mehr Segen. Let's do it. Da geht's los. Jetzt Vers 8. Dann kam ein neuer König in Ägypten an die Macht, der nichts von Josef wusste. Und hier ist der Wendepunkt. Hier beginnt das einzusetzen, eine Dynamik, die wir gleich lesen werden. Und sie beginnt mit was? Sie beginnt mit Vergessen. Das Erste, was passiert ist, sie vergessen. Sie vergessen, was Gott getan hat. Sie vergessen den Segen, den Gott gebracht hat durch dieses Volk nach Ägypten. Das ist, was passiert. Und wisst ihr, wenn man vergisst, was kann man nicht mehr tun? Man kann nicht mehr dankbar sein. Wenn man vergessen hat, wenn man sich nicht mehr erinnert, dann kann man nicht mehr dankbar sein. Das ist ein großes Problem. Es beginnt damit, dass sie vergessen. Und weil sie vergessen, hören sie auf, dankbar zu sein. Und jetzt setzt etwas Komisches ein. Ohne Erinnerung gibt es keine Dankbarkeit. Und aus dieser Dankbarkeit entsteht etwas Merkwürdiges. Und das entsteht, wie soll ich sagen, fast per Default in unseren Herzen. Beachte mal dein eigenes Herz, wie das funktioniert. Und wir lesen das jetzt hier ab Vers 9. Dann heißt es hier, diese Israeliten sind uns zu zahlreich und zu mächtig geworden. Wir müssen uns etwas einfallen lassen, damit dieses Volk nicht noch größer wird. Sonst könnten, und jetzt will ich euch nicht irgendwie belehren oder so etwas, aber es gibt ein Konjunktiv, es gibt ein Indikativ im Deutschen. Und der Indikativ geht von Sachen aus, die Tatsachen sind. Und der Konjunktiv, was sein könnte. Also es ist nur eine Möglichkeitsform, okay? Sie könnten, und das ist eine Konjunktiv, sie könnten. Es gibt keine, wir wissen nicht, ob es irgendwelche Anzeichen dafür gab. Es wird nichts davon berichtet in der Schrift, dass es irgendetwas gab an Anzeichen, dass das Volk das tun könnte. Aber ich weiß nicht, ob du schon öfter mal dein Herz beobachtet hast. Unser Herz ist oft, was die Zukunft betrifft, in einem Konjunktiv. Besonders was die Zukunft betrifft, um sie negativ zu betrachten. Und das, exakt das geschieht hier. Sonst könnten sie sich im Kriegsfall mit unseren Feinden verbünden, gegen uns kämpfen und dann aus dem Land fortziehen. Was passiert hier? Der Pharao sieht, der König von Ägypten, er sieht Wachstum, den Segen der Ägypter, der Segen der Israeliten, als Gefahr. Er sagt, sie könnten sich gegen uns wenden. Angst, das ist das typische Angstding, wie Angst funktioniert. Angst ist häufig etwas basierend auf Möglichkeiten, negativen Möglichkeiten in der Zukunft. Überleg mal, wie viel Angst von dir Realität ist und wie viel Angst eine Möglichkeit, eine negative Möglichkeit in der Zukunft. In aller Regel ist Angst ein Gedanke, eine Vorherahnung, eine negative Vorherahnung von dem, was passieren könnte. Sie könnten aus dem Land fortziehen. Und das ist interessant, ich habe das mal, das ist fast schon ironisch, was hier steht. Die potenzielle Freiheit der Israeliten ist eine Bedrohung für die Freiheit des Pharao. Es ist interessant, wie hier die Freiheit, und es ist noch nicht mal eine reale, es ist nur die möglich gedachte, wie sie wie sie das einschränkt, was der Pharao tut. Der Pharao sieht ein freies und gesegnetes Volk und er mutmaßt. Und häufig ist es so, Freiheit des anderen heißt, ich kann sie nicht steuern. Freiheit eines anderen bedeutet immer, er hat Freiheit. Ich habe nicht die Kontrolle darüber. Und das ist das Problem des Pharao. Er kann die Freiheit von den Israeliten nicht kontrollieren und deswegen bekommt er Angst. Und deswegen fängt er an zu mutmaßen. Wisst ihr, Freiheit konfrontiert häufig unsere eigene Unfreiheit. Die Freiheit eines anderen Menschen macht uns manchmal zu schaffen. Manchmal ist es so, ein freier Mensch ist wie ein Spiegel für uns. Und wir denken, hey, wer innerlich gebunden ist an Angst, an Status, an Anerkennung, er empfindet den Freiheit von anderen Menschen oft als Vorwurf. Als absolut unglaublich. Wie kann sowas passieren? Deshalb werden freie Menschen häufig angegriffen. Sie werden lächerlich gemacht, sie werden marginalisiert. Das bedeutet, man sagt, oh, das ist gar nicht wichtig, das ist so, die sind so Low Player, die wissen nicht. Und weil sie schaden, sondern weil sie zeigen, was möglich wäre. Und der Schmerz häufig über das, was möglich wäre, ist schlimmer als der Verlust. Seid ihr noch da?
Ja.
Ich gebe mir Mühe. Und ich hoffe, ihr seid noch am Start. Freiheit stört das System von Abhängigkeit. Ägyptens Wirtschaft baute auf Sklaverei aus. Das war das System. Und die Freiheit von den Israeliten würde dieses System sprengen. Total. Freiheit erfordert Verantwortung. Es braucht Verantwortung. Ich muss Freiheit wählen. Ich muss verantworten. Und das ist eine Bürde, die manche Leute nicht eingehen wollen. Deswegen ist Freiheit etwas Konfrontatives. Und hier in diesem Fall ist es Unfreiheit entsteht, weil der Segen eines anderen als Bedrohung wahrgenommen wird. Und zunächst versucht der Pharao, die Situation zu kontrollieren. Und er sagt sich, okay, er bekommt Angst, vergessen, bedingt das Ende von Dankbarkeit. Ende von Dankbarkeit beginnt er sich Sorgen zu machen, Sorgen werden zu Angst. Er versucht die Angst zu kontrollieren, durch was? Durch Druck und Kontrolle, Vers 11. Deshalb setzten die Ägypter Aufseher über die Israeliten ein, um sie mit schwerer Arbeit zu unterdrücken. Das ist, was sie tun. Sie versuchen, Druck zu machen und sie versuchen, Kontrolle auszuwirken. Das Problem ist, dass Druck und Kontrolle für Gottes Segen nicht genug sind, um ihn aufzuhalten. Deswegen wird es jetzt richtig heftig, weil diese Versuche, Freiheit irgendwie zu kontrollieren und einzuordnen, da passiert etwas noch Schlimmeres. Vers 12. Doch je mehr die Ägypter sie unterdrückten, desto zahlreicher wurden die Israeliten. Also je mehr sie versuchen zu kontrollieren, umso schlimmer wurde es mit dem Segen Gottes. Da bekamen die Ägypter Angst vor ihnen. Jetzt eskaliert es vollkommen. Jetzt haben sie wirklich Angst. Jetzt sagen sie, Alter, wir versuchen das Ding zu kontrollieren. Das Gegenteil passiert, die werden noch mehr. Ist ja schlimm. Und dann kommt der Befehl erst an die Hebammen, die Jungen zu töten und schließlich der öffentliche Befehl an alle männlichen Nachkommen zu töten. Überlegt euch mal, was da stattgefunden hat, was da passiert ist. Alles begann damit, sie haben vergessen. Hin dazu an einem, wie soll man das nennen, an einem Mord, einem Völkermord, der stattgefunden hat. Absolut krass. Wir müssen Folgendes verstehen, Unfreiheit ist kein Zustand wie 0 oder 1. So, gerade war ich noch frei, jetzt so diese Kriminalgeschichte nach dem Motto, ich bin verhaftet, jetzt bin ich unfrei. Nein, 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 was uns die Schrift lehrt ist, dass es eine Dynamik gibt der Unfreiheit, in die wir hineingezogen werden und diese Dynamik nimmt Fahrt auf und sie eskaliert und sie wird immer schlimmer. Das ist, was die Schrift sagt. Und das sollten wir lernen, das sollten wir uns anschauen. Und darauf sollten wir achten, in unseren Herzen auch. Und das alles begann mit Vergessen. Keine Erinnerung an den Segen, keine Erinnerung, dass das alles, was mal war, was Gott mal getan hat, dass Gott vorhatte, die Ägypter zu segnen, dass Gott vorhatte, mit den Ägyptern eine Geschichte zu schreiben, dass Gott vorhatte, all das ging vergessen. Ich will euch mal Folgendes sagen, ich will mal eine kleine Applikation reinwerfen und ich hoffe, dass ihr mir das nicht so übel nimmt. Weil manche von euch gucken schon ein bisschen angestrengt, aber ich halte es aus. Wir haben in Deutschland eine ausgeprägte Erinnerungskultur, ganz besonders über die Nazi-Zeit. Also, und das zu Recht. Und ich will Folgendes sagen, das darf nie wieder passieren. Diese 12 Jahre waren das dunkelste Kapitel, das es jemals in Deutschland gegeben hat. Ohne Frage. Aber meine Frage ist, und das ist meine Sorge, ehrlich gesagt, an welchen Segen erinnern wir uns darüber hinaus, den Gott bereits gegeben hat nach Europa, nach Deutschland, nach Berlin, in deine Familie. Häufig ist es so, dass wir uns nur an das eine erinnern, und das war kein Segen, sondern ein Riesenfluch. Aber da war mehr. Ich habe vor kurzem mein Buch gelesen, das hieß Crazy World von Markus Spieker. Der ist ein ARD-Journalist, wohnt auch, ich glaube, in Leipzig oder so. Und der hat Folgendes geschrieben. Nach 1945 versperrte die Monstrosität der Nazi-Verbrechen den Blick auf das Gute, logischerweise, das bis dahin aus Deutschland in die Welt gebracht worden war. Nationalstolz war zunächst verständlicherweise passé. Aber selbst mit dem Kontinentalstolz ist es nicht ganz einfach. Denn als guter Europäer kann man sich nicht mehr ohne weiteres bezeichnen, ohne von Postkolonialisten angestiftet zu werden. Nichts als Not und Elend soll der europäische Imperialismus über die Welt gebracht haben. Die europäische Geschichte, keine Erfolgserzählung, sondern eine Kriminalchronik. Da ist was dran. Aber es ist eben nicht die ganze Geschichte, nicht einmal die halbe. Wir haben dennoch allen Grund, respektvoll, ja sogar liebevoll, auf unsere Wurzeln zu blicken, ohne die fatalen Wucherungen zu vergessen. Und weiter schreibt er, dabei reichen die deutschen Wurzeln natürlich bis weit vor das Jahr 1933 zurück. Und da war selbstverständlich nicht alles schlecht, sondern teilweise höchst imponierend. Das Bewusstsein der langen Kontinuität, in der wir stehen, kann vor Verzweiflungskurzschlüssen bewahren. Deutschland und Europa sind noch aus ganz anderen Krisen gestärkt hervorgegangen. Da werden uns auch von den momentanen Herausforderungen nicht kleinkriegen lassen. Wir dürfen nicht vergessen, unser heutiges Wohlstandsniveau beruht auf der Arbeit von gestern und den Erfindungen von vorgestern. Es gibt genug Grund, mit Dankbarkeit zurückzublicken. Vielleicht gerade jetzt. Ich möchte Folgendes sagen. Ich möchte einfach ein paar Namen nennen, die ich zusammengetragen habe, aus unterschiedlichen Richtungen. Das sind alles Deutsche. Und ihr werdet auffallen, es sind Deutsche, es sind jüdische Deutsche. Wahnsinnig viele davon. Albert Einstein, der erste Jude, deutsche Jude, Albert Einstein. Bekannt, muss man nicht viel zu sagen. Max Planck, Werner Heisenberg, Robert Koch, Wilhelm Röntgen, Karl Friedrich Gauss gilt bis heute als einer der intelligentesten, vielleicht der intelligenteste Mensch, der jemals gelebt hat. Alexander Humboldt. Dann gab es Musiker, wie zum Beispiel Bach, Beethoven, Brahms, Wagner. Ich lasse jetzt auch noch die Österreicher weg, weil die, sagen wir mal, sind ein Österreicher. Mendelssohn, Schumann, Maler wie Caspar Friedrich, David Friedrich, Albert Dürer, Max Ernst, Gerhard Richter, Erfinder, Karl Benz, Gottlieb Daimler, Rudolf Diesel, Werner von Siemens, Konrad Zuse hat einen Computer miterfunden. Die Computer, diese kleinen Dinger, nicht Amerika, das war ein Deutscher. Heinrich Hertz, und ich habe mal hier noch jemanden rausgenommen, weil es so entscheidend war, Johannes Gutenberg. Goethe, Schiller, Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, Heinrich Heine, Thomas Mann, Hermann Hesse, Franz Kafka, Brecht, Hannah Arendt. Alles Menschen, von denen ein unglaublicher Segen ausging in unser Land, aber auch darüber hinaus. Gott hat uns megamäßig gesegnet, uns und die Welt. Es gibt noch viele andere Namen, die du vielleicht gar nicht kennst, aber die unglaubliche Dinge getan haben. Emmy Noether zum Beispiel, sie ist Mathematikerin, revolutionierte die abstrakte Algebra. Einstein nannte sie das bedeutendste kreative mathematische Genie seit Beginn der höheren Bildung für Frauen. Paul Ehrlich, Begründer der Chemotherapie. Da kennt sich jemand aus. Alberta Pappenheim, Albert Berlin, Rahel van Hagen zum Beispiel oder Moses Mendelssohn, ich muss jetzt einiges überspringen, da gibt es so vieles. Georg Forster, den habe ich gefunden, der ist ein Naturforscher und zwar, der von 1754 bis 1794 gelebt hat. Er umsegelte mit Captain Cook die Welt, das ist nicht Iglo, Cook war der Typ, der sich, man verwechselt, der 90er Jahre Werbungsschauer, der kennt nur Iglo. Cook gab es aber auch Und der ist um die Welt gesegelt und der hat sich Sachen wie Neuseeland angeschaut und Australien und andere Inseln. Und da war jemand dabei, ein 17-Jähriger, Georg Foster. Und er schrieb die erste moderne Reisebeschreibung wegen ihm. Und er kam aus Mainz. Er wurde Revolutionär in Mainz. Er rief 1793, nicht aus Berlin, I'm sorry, die erste Republik auf deutschem Boden aus. Kannst du dir das vorstellen? Dieser Georg Forster. Aber ich kenne auch einen anderen, Niklaus Ludwig von Zinzendorf. Kennst du den? Was der gemacht hat, was er angestoßen hat, wen er beeinflusst hat auf der Welt. Das ist unglaublich. George Wickfield, all diese Leute, die die erste große Erweckung von Amerika, sie kannten diesen Mann und was er mit Gott erlebt hatte. Gott hat dieses Land gesegnet und brachte Segen durch die Männer und Frauen dieses Landes in die Welt hinein. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns daran erinnern. Wenn wir uns nicht mehr erinnern, dass Gott uns in Deutschland, was uns Gott in Deutschland und in Europa gegeben hat, verlieren wir die Dankbarkeit. Verlieren wir die Dankbarkeit für das, was Gott tut. Und ihr seht, was passiert, wenn wir Dankbarkeit verlieren. Was als nächstes passiert. Das wollte ich euch zeigen. Zur dritten Frage. Wo Freiheit beginnt. Vers 17. Aber weil die Hebammen Ehrfurcht vor Gott hatten, gehorchten sie dem König von Ägypten nicht und ließen die Jungen am Leben. Aber weil die Hebammen Ehrfurcht vor Gott hatten, gehorchten sie dem König von Ägypten nicht und ließen die Jungen am Leben. Alles beginnt, Freiheit beginnt mit Wahrheit. Mit der einfachen Wahrheit, dass es einen Gott gibt. Und diese Hebammen wussten das. Und sie sagten sich, ist mir egal, wer auf dem Thron sitzt. Weil der, der im Himmel auf dem Thron sitzt und der, der irgendwann, dem ich irgendwann Auskunft geben muss über alles, was in meinem Leben wirklich wichtig ist, ist Gott selbst. Und es heißt hier, sie hatten Ehrfurcht vor Gott. Sie hatten Ehrfurcht vor Gott. Alles beginnt damit, dass wir verstehen, wer wirklich, wirklich auf dem Thron sitzt. Wisst ihr, das, was mir an Wahrheit gut gefällt, was ich toll finde an dem ganzen Konzept Wahrheit ist, dass man Wahrheit, wie soll ich sagen, nicht erfinden muss. Man braucht keine Kraft, um Wahrheit irgendwie hervorzubringen. Ich bin nicht dafür da, um ein Wahrheitserfinder zu sein. Man muss Wahrheit nicht erfinden, denn Wahrheit spricht für sich selbst. Das, was man mit Wahrheit tun kann, man kann sie verdecken, man kann sie versuchen zu vertuschen, man kann sie versuchen, hinter den Berg zu halten. Es gibt viele Menschen, die nie Wahrheit hören. Dabei gibt es die Wahrheit des Evangeliums, das Wahrheit, wer Gott ist. Ja, manchmal haben wir so Angst davor, dass wir Christen denken, dass wir Wahrheit verlieren, dass wir unseren Gott verteidigen, dass wir denken, wir müssten das nicht tun. Weil es ist Wahrheit. Wir müssen keine Angst haben vor noch so großen Fragen, vor noch so großen Problemen. Wir müssen keine Angst haben, denn wenn es die Wahrheit ist, wer unser Gott ist, und es ist die Wahrheit, er ist die Wahrheit, dann brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Dann können wir völlig entspannt sein. Alles beginnt, dass wir verstehen, dass wir anerkennen, was Wahrheit ist. Und diese Wahrheit in unser Leben lassen. Das ist es, was es tut. Menschen, die Wahrheit nicht zulassen, sie sperren sie aus, sie leben in Lüge. Es ist mehr Arbeit, in Lüge zu leben, als in Wahrheit zu leben, ehrlich gesagt. Ich glaube, es ist ein Haufen Arbeit, sich von der Wahrheit irgendwie fernzuhalten. Es braucht Aufwand, das zu tun. Ägypten hat eine Menge investiert, um die Wahrheit zurückzuhalten. Johannes 8, 32, ihr werdet die Wahrheit erkennen. Die Wahrheit, was wird sie tun? Die Wahrheit wird euch frei machen. Es ist die Wahrheit, mit der Dinge in unserem Leben frei werden. Ich möchte Folgendes sagen, Freiheit ist nicht einfach, was geschieht. Ich habe es schon gesagt, Freiheit ist manchmal harte Arbeit. Und die Schrift sagt, Exodus schreibt hier, es ist Gott, der sein Volk befreit hat. Gott ist es, der uns Freiheit schenkt. Gottes Herz ist es. Wir denken ja manchmal, Gott ist wie der Pharao, der uns irgendwie seine ganzen Christen in irgendwelche Kirchen einsperrt an langweiligen Orten, um sie irgendwie zu versklaven mit den 10 Geboten, um ihnen irgendwie die Freude wegzunehmen, um ihnen irgendwie das Leben wegzunehmen, um ihnen die Aufklärung vorzuenthalten und die Wahrheit, sie ins dunkle Mittelalter zurückzustürzen. Das ist nicht die Wahrheit. Gott ist es, der will, dass wir wirklich frei sind. Gott ist es, der will, dass wir Wahrheit erkennen. Gott ist es, der es will, dass wir nicht der Lüge des Feindes aufsitzen. Es ist das Gegenteil, es ist der Fall. Wir müssen keine Angst haben. Gott ist der Gott, der uns Freiheit schenkt. Er will mehr als alles andere, dass du frei bist und dass du dich frei entscheiden kannst. Persönlich, du frei, wir frei, Gott. Gottes Herz ist das. Und ich möchte euch auch nicht vorenthalten, sozusagen schon ein kleiner Vorgeschmack auf das, was noch in Exodus steht. Ja, der Kampf um Freiheit ist nicht immer einfach. Es hat mit Schmerzen zu tun. Freiheit ist nicht bequem. Freiheit ist nicht immer einfach. Freiheit ist nicht immer Mainstream. Es ist nicht immer das, was alle denken. Und diese Hebammen waren ihrem König ungehorsam. Das ist keine Kleinigkeit. Gott segnete sie, weil er gesehen hat, wow, was die sich trauen, das ist ja krass. Aber es ist nicht einfach. Es kostet etwas, für die Freiheit einzustehen und die Freiheit zu erhalten. Und ich glaube, wir müssen es tun von Generation zu Generation. Und wir haben unseren Jesus und mit aller Freiheit beginnt mit ihm. Er ist das Zentrum von Freiheit. Er ist das Ziel von Freiheit. Von ihm kommt die Freiheit. Selbst in der größten Unfreiheit ist er unsere Freiheit. Amen. Komm, lass uns zusammen aufstehen und beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort heute Abend. Ich danke dir, dass du zu uns redest und dass du zu uns sprichst. Und Heiliger Geist, dass du unsere Herzen bewegst um dein Wort. Und Herr, hier an diesem Ort, an diesem Platz, Herr, an dem so viel geschehen ist und so viel passiert ist in den letzten 100 Jahren und darüber hinaus. Herr, da wollen wir dein Wort hochhalten, dein Wort der Freiheit. Wir wollen es ausrufen über unserem Leben, wir wollen es ausrufen über unserer Kirche, über unserer Gruppe, wir wollen es ausrufen über unsere Nation, Herr, wir wollen ausrufen, Herr, dass du ein Gott der Freiheit bist. Und dass dein Herz es ist, dass jeder von uns frei wird und frei sein kann. Herr, um dich anzubeten, um dich kennenzulernen, um wahrhaftige Freiheit zu genießen, um die Liebe zu sehen und zu erkennen, die du für uns hast. Die befreiende Liebe, die Vergebung, die du hast, Jesus. Und ich bete das aus, Herr, dass dieser Spirit, Herr, der Freiheit unsere Herzen umschließt. Auch in dieser Kirche, dass wir verstehen, Herr, als Equippers, dass es unser ganzer Wunsch, unser ganzes Herz ist, die Freiheit, die du uns gibst, nicht nur zu genießen, sondern sie hochzuhalten, dafür zu kämpfen, dein Wort hochzuhalten, deine Wahrheit hochzuhalten und nicht klein zu schätzen und nicht zuzuschauen, wenn die Macht des Teufels versucht, sie uns wegzunehmen und sie zu verstecken und zu verdunkeln. Jesus, so bete ich heute, dass dein Geist der Freiheit unsere Herzen ganz neu, ganz wach macht für dieses Geschenk. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Und am Ende möchte ich eine Einladung aussprechen an alle jene, die sagen, ich möchte diese Freiheit in meinem Leben genießen. Vielleicht hast du festgestellt, dass Freiheit eine schwierige Sache ist. Und vielleicht hast du schon kennengelernt, dass es Dinge gibt im Leben, die versuchen, dich zu dominieren. Substanzen, Menschen, Ideen, Kräfte. Sie versuchen, Einfluss zu nehmen auf dein Leben. Und es ist sogar so, dass die Bibel sagt, dass die Sünde ein Sklaventreiber ist. Dass sie versucht, unser Leben zu dominieren, uns immer wieder zurückzuführen in die Knechtschaft der Sünde. Sodass wir abhängig sind, sodass wir uns gedemütigt fühlen, klein fühlen, schwach fühlen, als Sklaven fühlen. Aber die Schrift sagt, dass wir berufen sind, Kinder Gottes zu sein. Dass das Kreuz die Garantie ist für unsere Freiheit, weil er uns wirklich vergeben hat. Und wenn du diese Freiheit in Anspruch nehmen willst, dann sagt Jesus, will ich, dass du eine Sache tust, dass du mir glaubst, dass du sagst, ja, 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 Jesus, du bist gestorben für mich, für meine Freiheit, dass du mir vergeben kannst. Und du bist auferstanden, ich glaube dir, ich weiß, dass es so ist, du sagst es und ich weiß, es ist so. Und wenn du heute Abend hier bist und du merkst, oh Gott spricht zu dir, das ist die Wahrheit, dann möchte ich dich einladen, diesen Jesus zu treffen, ganz persönlich. Und wie können wir das tun? Indem wir Ja sagen, indem wir mit Glauben reagieren auf sein Wort. Und ich möchte euch einfach bitten, dass ihr kurz die Augen schließt im Raum und dass, wenn jemand hier ist und sagt, ja, ich möchte diesen Jesus, ich möchte diese Freiheit von diesem Jesus und ich glaube, Jesus, dass er es gut mit mir meint, dass er ein neues Leben für mich hat, dass er Freiheit für mich hat, dann möchte ich dich bitten, dass du jetzt als ein Zeichen des Glaubens, dass du sagst, ja, Jesus, das ist richtig, dass du deinen Arm weit nach oben streckst, um zu sagen, das bin ich. Und wenn du das tust, dann würde ich gerne im Anschluss mit dir beten und mit der ganzen Gruppe, die würde mit dir mitbeten. Und dieses Gebet wird etwas bewirken, es wird dich verbinden mit diesem König, mit diesem Gott, der auf dem Thron sitzt. Gibt es jemanden hier im Raum, der sagt, ich will zu Jesus gehören? Ich habe niemals Ja gesagt zu Jesus, aber heute Abend sage ich Ja. Ich gehöre zu Jesus. Ich glaube Jesus Christus, dass er frei macht, wahrhaftig frei macht. Gibt es jemanden hier heute Abend? Jesus. Ich möchte kurz beten, Jesus, ich weiß, dein Evangelium ist wahr. Es ist die Wahrheit selbst, du bist die Wahrheit selbst. Und wir beten, dass dein Evangelium verkündigt wird in dieser Stadt, unter unseren Nachbarn, da, wo wir leben, da, wo wir arbeiten, da, wo unsere Familie ist, da, wo unsere Freunde sind, Herr. Wir beten dafür, dass sie dein Evangelium von uns hören, dass wir Zeugen sind, die aufrichtig und die glaubhaft sind, Herr. Danke, dass du uns berührt hast, dass du uns verändert hast auf alle Zeit. Und wir beten jetzt für unsere Nachbarn, wir beten jetzt für unsere Freunde, wir beten jetzt für diese Stadt. Herr, lass dein Feuer fallen, lass deine Wahrheit fallen, sodass Menschen erkennen, du bist Gott, du bist König, du bist Retter. Du bist die Hoffnung der Zukunft und der Ewigkeit. Amen. 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 Amen.
Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.